Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Detlef Karg. Er ist zu Ende, der Weltklimagipfel, der uns in den vergangenen zwei Wochen nahezu täglich beschäftigt hat. Unseren Abschlussbericht hören Sie gleich. Danach wenden wir uns dem Geschehen im Inland zu und berichten über die Ziele des Fachkräftegipfels, der morgen im Kanzleramt stattfinden wird. In Sachsen-Anhalt, das haben Sie vielleicht schon in den Nachrichten vernommen, kriselt es seit Freitag in der schwarz-rot-grünen Koalition wegen der früheren Nähe eines CDU-Kreispolitikers zu Neonazi-Kreisen. Außerdem gilt seit heute der Winterfahrplan der Deutschen Bahn. Was er uns allen bringt, erläutern wir ausführlich. Und dann ist da noch der Übertritt eines demokratischen US-Abgeordneten in das republikanische Lager, wenige Tage vor der erwarteten Impeachment-Abstimmung. Zunächst nach Madrid. Enttäuschung herrscht im Lager jener, die vom Weltklimagipfel mehr gefordert hatten. Vielleicht war das diesmal aber auch erwartbar, denn die Weltgemeinschaft ist groß und Staaten verfolgen generell eigene Ziele. Zudem ist mitunter auch viel Unehrlichkeit im Spiel. Schon fast vergessen ist beispielsweise, dass sich Australien etwa im Jahr 2007 als Klimaschutzland feiern ließ, weil es als erstes die Glühlampen verbot. Heute blockiert das Land, das hierzulande meist ein positives Image wegen seiner Natur genießt, die CO2-Reduktion, weil es massiv am Steinkohleabbau verdient und daran auch nichts ändern wird. Doch auch vor der eigenen Haustür müssen wir kehren, denn der Green Deal der EU wird neue Debatten aufwerfen. Darf wer CO2 reduzieren will, den Atomstrom ausschließen, so wie das Deutschland derzeit macht? Diese Diskussion haben Frankreich und Tschechien auf dem EU-Gipfel vor wenigen Tagen neu angestoßen. Auch das Heimatland von Greta Thunberg setzt zu 30% in seinem Energiemix auf Kernkraft und ein Ausbau ist geplant. Viele Debatten werden sich also nicht mehr nur um Verbote drehen können, wenn es um das Klima geht, das hat der Gipfel gezeigt. In Madrid hat Georg Ehring das Geschehen für uns zwei Wochen lang begleitet. Hier ist sein Bericht.
Hear no objections. It is so decided.
Wenn der Hammer fällt und damit die Entscheidung für das politische Abschlussdokument eines Klimagipfels, dann brandet normalerweise Jubel auf. Anders in Madrid. Etwas höflicher Applaus nach dem Hammerschlag durch die Sitzungspräsidentin, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt. Das war's. Nach einem quälend langen Finale einigte sich die Veranstaltung auf eine Serie von Dokumenten, darunter eines, mit dem alle Staaten aufgefordert werden, im kommenden Jahr ihre Klimaziele zu erhöhen. Doch nach Rekordüberlänge und 40 Stunden Nachsitzen lief das Plenum zum Teil chaotisch. Mehrfach mussten Delegierte nachfragen, worum es gerade geht. Brasilien zum Beispiel.
You know, a request for some,
Eine Bitte um technische Hilfe und Klarstellung. Wir wissen nicht, auf welches Dokument Sie sich beziehen. Brasilien gehörte zu den Bremsern, die einen ehrgeizigeren Aufruf zum Klimaschutz verhinderten. In der Abschlusssitzung wäre das politische Dokument mit dem Titel Chile, Madrid, Zeit zum Handeln fast noch gescheitert. Der Vertreter Brasiliens forderte, die Gründung neuer Arbeitskreise zu den Themen Klimaschutz im Meer und an Land zu stoppen. Wir bitten um die Streichung beider Paragraphen aus der Entscheidung.
Thank you very much.
Und er stieß auf Empörung, unter anderem beim Inselstaat Tuvalu. Es geht um die Integrität der Meere und der Ökosysteme an den Küsten im Klimawandel. Für uns ist das eine entscheidende Frage. Belize und andere schlossen sich an und Brasilien lenkte ein. Das Dokument war durch und der komplette Gesichtsverlust des Gipfels vermieden. Aus Respekt vor den Delegationen von Tuvalu und Belize erklären wir uns damit einverstanden, den Paragraphen im Text zu belassen. Der ruft alle Staaten dazu auf, sich im nächsten Jahr höhere Klimaziele vorzunehmen. Die Europäische Union hat schon versprochen, das zu tun, ebenso rund 80 weitere Staaten, überwiegend arme Entwicklungsländer, die zur Erderwärmung nur wenig selbst beitragen. Die Wortwahl ist allerdings zurückhaltend und wenig fordernd. Ein entscheidender Impuls ist das Dokument von Madrid deshalb wohl nicht. Martin Kaiser von der Umweltorganisation Greenpeace ist empört.
Die Beschlüsse zur Steigerung der Ambitionen sind derart schwach, dass davon kein Land wie China, Indien oder Brasilien sich gezwungen fühlen, jetzt mehr zu tun im Klimaschutz. Und auch die Europäische Union hat damit jetzt keinen weiteren Motor für eine Klimaschutzpolitik, die zukunftsfähig ist und die Unternehmen aus Öl, Kohle und Gas herausführt.
Zurückhaltung auch bei der deutschen Delegation. Unterhändler Carsten Sach drückt sich diplomatisch aus.
Wir haben kleine Fortschritte erzielt, aber angesichts der Klimakrise, angesichts der Erwartungen, die wir aus der Zivilgesellschaft hören, angesichts dessen, was wir als Europa im European Green Deal einfach vorgeleistet haben, hätten wir uns natürlich ein wenig mehr erwartet.
Bei dem Thema, das einen Großteil der Verhandlungen in Madrid dominierte, gab es überhaupt keine Einigung. Es geht um die Möglichkeit für Industrieländer, Klimaprojekte auch in Entwicklungsländern umzusetzen und sich die CO2-Einsparungen selbst gutschreiben zu lassen. Hier beharren einige Staaten, etwa Indien und China, auf Formulierungen, die von den Europäern als Schlupflöcher angesehen werden. Einsparungen entstünden dann nur auf dem Papier. Carsten Sach.
Die Kompromissformulierungen waren zu unklar. Sie wurden unterschiedlich ausgelegt. Und insofern ist es besser, dass wir auf dieser Basis im nächsten Jahr weiter verhandeln.
Die ganze Zeit über standen die Unterhändler stark unter Druck durch die Zivilgesellschaft. Die Schülerbewegung Fridays for Future und andere Gruppen forderten entschiedenen Klimaschutz, unter anderem mit einer Großdemonstration in Madrid zur Halbzeit der Konferenz. Auch bei Foren und Diskussionsrunden war die Jugend stark präsent. Greta Thunberg forderte die Teilnehmer auch in einer Rede auf dem Gipfel zum Handeln auf. Das mag die Unterhändler beeindruckt haben, geändert hat es jedoch nur wenig.
Soweit Georg Ehring, und zum Abschluss des Klimagipfels hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Umweltschutz wird allerorten großgeschrieben, und auch aus diesem Grund will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ausgerechnet die Kassenbons abschaffen, die ja auf Thermopapier gedruckt werden. Weniger Bürokratie ist ein weiteres Argument. Fragt sich nur, ob das in einem Land wie Deutschland, in dem bekannterweise viel Schwarzgeld etwa in der Gastronomie gemacht wird, der richtige Weg ist. Nun hat sich die Deutsche Steuergewerkschaft in diese etwas merkwürdig anmutende Debatte eingeschaltet. Aus Berlin Kilian Pfeffer.
Die Deutsche Steuergewerkschaft ist verärgert. Es sei überhaupt nicht förderlich, wenn der Wirtschaftsminister den Finanzämtern in den Rücken falle. Das sagte der Bundesvorsitzende der Steuergewerkschaft Thomas Eigenthaler der Deutschen Presseagentur. Es sei auch nicht gut für die Unternehmen, weil es zu einer allgemeinen Verunsicherung komme. Zum 1. Januar tritt ein neues Gesetz in Kraft. Es soll den milliardenschweren Betrug an der Laden- bzw. Restaurantkasse verhindern. Die Kassenbonpflicht ist Teil dieses Gesetzes. Doch der Wirtschaftsminister hat sich dagegen gestellt. Er befürchtet unter anderem ein, so wörtlich, bürokratisches Monster. Und außerdem, dass wegen milliardenfach gedruckter Bons auf Thermopapier die Umwelt belastet werde. Aus Sicht der Steuergewerkschaft ist das, Zitat, völlig übertrieben. Erstens habe der Gesetzgeber keine umweltschädlichen Papiere verordnet und zweitens könne das alles auch elektronisch geschehen. Außerdem mische sich der Wirtschaftsminister in eine Sache ein, für die er nicht zuständig sei. Das sei das Finanzressort, denn es gehe darum, Steuerbetrug zu verhindern.
Aus Berlin war das Kilian Pfeffer. Vieles hat uns in der letzten Zeit beschäftigt. Die SPD, der Weltklimagipfel, der Brexit, die Unterhauswahl, das Impeachment. Dabei bleiben weitere, mindestens ebenso wichtige Themen in der Berichterstattung oft hintendran, weil sie nicht so schlagzeilenträchtig sind, wie etwa der Fachkräftemangel. Dazu soll es nun morgen einen Gipfel bei der Kanzlerin geben. Aus unserem Berliner Studio meldet sich dazu Panayotis Gavrilis.
Nächstes Jahr am 1. März tritt das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es soll dafür sorgen, dass Menschen von außerhalb der EU einfacher und schneller nach Deutschland kommen können, um zu arbeiten. Dabei gibt es keine Beschränkung mehr auf Mangelberufe und die Vorrangprüfung entfällt. Heißt, es wird nicht geprüft, ob nicht jemand aus Deutschland oder aus einem anderen EU-Land für einen Job in Frage kommt. Ohne ausreichend Fachkräfte könne ein Wirtschaftsstandort nicht erfolgreich sein, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast.
Die Bundesregierung hat jetzt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz den rechtlichen Rahmen geschaffen. Aber nun heißt es natürlich auch, die Menschen auf der Welt zu finden, die bereit sind, zu uns nach Deutschland zu kommen. Und deshalb müssen wir in verschiedenen Berufszweigen auch mit unterschiedlichen Herangehensweisen arbeiten.
Die Zahl der offenen Stellen liegt laut Bundesregierung bei knapp über 1 Million. Den größten Bedarf gibt es in der Gesundheits- und Pflegebranche, im Informatikbereich, in der Naturwissenschaft sowie im Handwerk. Damit Menschen aus dem Ausland auch tatsächlich kommen und das Gesetz nicht wirkungslos bleibt, findet morgen im Kanzleramt ein Spitzengespräch statt.
Dort werden sich die Wirtschaft, die Gewerkschaften und die zuständigen Ressorts miteinander zusammensetzen, damit dann ab 1. März, wenn das Gesetz in Kraft tritt, sofort gehandelt werden kann. Das heißt, die Außenhandelskammern werden eine Rolle bekommen bei der Information in den verschiedenen Ländern, in denen wir Fachkräfte gewinnen wollen. Das bedeutet, dass schnell Visa erteilt werden müssen.
Es müsse einen reibungslosen Informationsfluss geben von den deutschen Unternehmen zu den Ländern, in denen Fachkräfte gegebenenfalls vorhanden seien, so Merkel weiter. Dabei gehen die Meinungen über die Wirksamkeit der neuen Regelungen auseinander. Es gibt beispielsweise die Kritik, das Gesetz sei zu restriktiv. Will jemand über das neue Gesetz nach Deutschland, muss er oder sie unter anderem einen gleichwertigen Berufsabschluss nachweisen, gut Deutsch sprechen und den Lebensunterhalt selbst sichern können. Andere sagen, das Gesetz werde nicht ansatzweise den Bedarf an Fachkräften decken. Expertinnen und Experten rechnen mit einer nötigen Nettozuwanderung von über 400.000 Personen im Jahr. Die Bundesregierung schätzt, dass mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz etwa 25.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr nach Deutschland kommen werden. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Johannes Vogel hält das Gesetz auch deshalb für ein Reformchen. Der deutschen Presseagentur sagte er, Deutschland benötige einen großen Wurf, um im weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe mithalten zu können. Vor allem der Gesundheitsminister Jens Spahn wirbt im Ausland um Fachkräfte. Deutschlands alternde Gesellschaft brauche mehr medizinisches Personal, als sie ausbilden könne, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Die Menschen, die zum Arbeiten nach Deutschland kämen, müssten motiviert, gut qualifiziert und bereit sein, die hiesigen Werte zu leben, so Spahn weiter. Seine CDU-Parteikollegin und Integrationsstaatsministerin Annette Wiedmann-Mautz warnt indes davor, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Es sei falsch gewesen, die sogenannten Gastarbeiter der 50er und 60er Jahre nicht systematisch zu integrieren. Es gehe um mehr als Arbeitskräfte. Was dem türkischen Bergmann der ersten Gastarbeitergeneration gefehlt habe, müsse die philippinische Pflegerin von heute bekommen, so Wiedmann-Mautz.
Panayotis Gavrilis informierte. Sachsen-Anhalt hat viele Probleme. Weite Bereiche des Landes sind strukturschwach, die Bevölkerung ist tendenziell überaltert und die Arbeitslosigkeit immer schon hoch im Vergleich aller Bundesländer. Nun hatte man sich in Magdeburg mit Mühe und Not vor Wochen auf eine schwarz-rot-grüne Koalition geeinigt, die nun über einen Streitfall zu zerbrechen droht, der mit der Landesregierung an sich nichts zu tun hat, wohl aber mit der immer heißer werdenden Debatte um Abgrenzung gegen rechts. Camillo Schumann erläutert, worum es geht.
Der CDU-Kreispolitiker Robert Möritz aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld war 2011 in Halle als Ordner bei einer Neonazi-Demo eingesetzt. Entsprechende Bilder waren in dieser Woche aufgetaucht. Möritz selbst hatte das zunächst dementiert. Auf einer Sondersitzung des CDU-Kreisvorstands Anhalt-Bitterfeld am Freitag räumte er schließlich ein, aus falsch verstandener Loyalität als Ordner auf der Neonazi-Demo gearbeitet zu haben. Auch räumte er in einer Mitteilung des Kreisverbands ein, Mitglied des umstrittenen Vereins UNITA zu sein. Der CDU-Kreisverband hatte in der Sitzung entschieden, Möritz nicht aus der Partei oder dem Kreisvorstand zu werfen. Das wiederum sorgt seit Freitagabend für Kritik von den Koalitionspartnern SPD und Grünen im Landtag. Die Grünen forderten in einer Pressemitteilung unter der Überschrift »Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?« Holger Stahlknecht und Ministerpräsident Rainer Haseloff auf, sich als klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren. Für CDU-Generalsekretär Sven Schulze geht diese Überschrift eindeutig zu weit. Schulz sagte dem MDR, seine Partei könne diese Provokation der Grünen absolut nicht akzeptieren.
Es geht einfach zu weit, hier zu behaupten, nach dem Motto, die ganze CDU ist rechtsradikal, wie viele Hakenkreuze noch, damit trifft man alle 6.500 Mitglieder. Und das haben sowohl Holger Stahlknecht als Landesvorsitzender als auch ich als Generalsekretär aufs Schärfste verurteilt. Mehr noch, wir erwarten umgehend eine Entschuldigung der Grünen, insbesondere auch von der Ministerin Dalbert, die das auf ihrer Facebook-Seite auch nochmal geteilt hat. Sie ist Mitglied dieses Kabinetts und die Grünen sollten sich zum einen erklären, ob sie noch zu dieser Koalition stehen. Und zum anderen sollten sie sich dafür entschuldigen, das umgehend.
Komme die Entschuldigung der Grünen nicht, schloss Schulze ein Ende der Koalition nicht aus.
Wenn sie das nicht tun, ist nicht auszuschließen, dass Kreisverbände der CDU Sachsen-Anhalt einen Sonderparteitag einfordern, wo wir über die Koalition abstimmen. Ich habe Unmengen an Rückmeldungen von Kreisvorsitzenden, die auf 180 sind und sagen, das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und dann ist nicht abzusehen, wie dieser Parteitag ausgeht. Im Moment würde ich da nicht die Hand für ins Feuer legen, dass dann die Koalition noch weitergehen kann.
Grünen-Chefin Susanne Sibora-Seidlitz sagte dem MDR, sie sehe überhaupt keinen Grund, wofür ihre Partei sich entschuldigen müsse.
Wir verlangen von der CDU in dieser Pressemitteilung, dass sie sich zu einem konkreten Fall, zu einem konkreten Problem, zu einem konkreten Mitglied bekennen und sich dazu äußern. Wir können und wollen uns nicht vorstellen, dass eine christlich-demokratische Union auf Landes- und Bundesebene jetzt Mitglieder in Kreisvorständen akzeptiert, die eindeutig an rechtsextremen Demonstrationen teilgenommen haben, die in der Vergangenheit und auch in der kürzeren Vergangenheit eindeutige SS-Tätowierungen zur Schau stellen, bis heute tragen und die auch in der kürzeren Vergangenheit Rechtsrockbands geteilt und fokussiert haben. Das wollen wir uns nicht vorstellen und das ist dann auch ehrlich gesagt nicht die CDU, ja, mit der wir zusammenarbeiten wollen.
Der scheidende Landeschef Burkhard Lischka vom Koalitionspartner SPD warf CDU-Landeschef Holger Stahlknecht politische Orientierungslosigkeit vor. Seit Stahlknecht Landesvorsitzender der Christdemokraten sei, irrlichtere die CDU immer verrückter durch das politische Niemandsland, schrieb Lischka bei Twitter. Ich vermisse den Aufschrei der Anständigen in der CDU. Der Fall Robert Möritz könnte der Anfang vom Ende der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt sein. Und Ministerpräsident Haseloff von der CDU, er schweigt.
Ein kleinteiliger und nickeliger Streit in Sachsen-Anhalt. Camillo Schumann hat ihn uns erläutert. Die Deutsche Bahn hat ihren Winterfahrplan vorgestellt. Und nein, wir wollen uns jetzt nicht am Bahnbashing beteiligen. Und wir wissen schon, dass Greta Thunberg in einem vollen ICE zunächst auf dem Boden sitzen musste, es dann aber doch in die erste Klasse auf einen Sitzplatz geschafft hat. Denn bei aller Kritik, die der Staatskonzern auf sich zieht, sollte man nicht vergessen, dass Lokführer, Stellwerksmeister, Schienenbautrupps und Zugbegleiter jeden Tag viel dafür tun, dass wir doch einigermaßen pünktlich ans Ziel kommen, wenn wir denn die Bahn nutzen. Und darum gibt es heute einige gute Bahnnachrichten zu vermelden, die Johannes Frevel für uns zusammengestellt hat.
Vieles soll besser werden durch den neuen Winterfahrplan der Bahn. Im Stundentakt mehr schnelle Züge, die München oder Frankfurt am Main mit Berlin verbinden. Ein Nacht-ICE pendelt zwischen Spree und Isar. Er ergänzt das Nachtzugangebot der österreichischen Bundesbahnen in Deutschland. Dazu Verstärkerzüge der Deutschen Bahn auf nachfragestarken Stundenverbindungen nach Hamburg oder Richtung Rhein-Ruhr. Erstmals werden neue ICE von Hamburg Richtung Schweiz eingesetzt. Unter dem Strich bedeutet das bundesweit 10-15% mehr Angebot. Alle ICE fahren klimafreundlich mit Grünstrom und sollen Kunden aus dem Auto oder Flugzeug in die Züge locken. Die Bahn investiert, es wird viel gebaut. Eine Folge: im Fernverkehr kommen nur 72% der Züge pünktlich. Da ist Luft nach oben, räumt Bahnsprecher Achim Staus ein.
Wenn man sich alle Züge der Deutschen Bahn in der Gesamtheit anschaut, dann liegen wir bei 94% Pünktlichkeit. Das ist schon ein recht ordentlicher Wert, aber zugegeben, im Fernverkehr liegt der Wert drunter und da müssen wir noch deutlich besser werden.
Ganz neu ist eine Intercity-Linie zwischen Dresden und Rostock an die Ostsee. Einige regionale Verkehrsverbände drehen zum Winterfahrplan an der Preisschraube. Im Fernverkehr der Bahn steigen die Ticketpreise am Sonntag hingegen nicht. Sie sollen 2020 sogar deutlich sinken. Vorher müssen sich Bund und Länder jedoch noch darauf einigen, wie die beabsichtigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19-7% kompensiert werden kann. Die Bundesländer fördern einen Ausgleich für Steuerausfälle. Mit der Preissenkung will Bahnchef Richard Lutz mehr Passagiere vom Auto oder Flugzeug in die Züge locken und die Verkehrswende voranbringen.
Allein die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Fahrkarten des Fernverkehrs wird pro Jahr mindestens 5 Millionen mehr Fahrgäste in unsere Züge bringen. Denn die Preise werden um 10% sinken. Supersparpreise gibt es künftig ab 17,90 Euro. Mit Bahncard-Rabatt sind es sogar nur 13,40 Euro. Das ist der niedrigste dauerhafte Einstiegspreis seit der Bahnreform.
In den nächsten Wochen steht die Bahn vor einem Stresstest. Im Weihnachtsverkehr werden viele Züge rappelvoll. Wer noch ein günstiges Ticket ergattern will, der sollte sich sputen, rät Achim Staus von der Deutschen Bahn.
Es gibt noch günstige Tickets, aber nicht zu allen Zeiten. Wer flexibel ist oder zum Beispiel statt des ICE den etwas langsameren, aber auch komfortablen Intercity nutzt, hat vielleicht noch bessere Chancen, probieren und auch reservieren.
Im nächsten Jahr erwartet die Bahn zahlreiche neue ICE 4. Das bedeutet spürbar mehr Züge, schon bevor der Winterfahrplan Mitte Juni vom Sommerfahrplan abgelöst wird.
Die Bahn will besser in die Spur kommen, Johannes Frevel informierte. Ob man den Sieg von Boris Johnson politisch begrüßt, ist die eine Sache. Wichtig für die britische Politik ist jetzt, dass der Premierminister durchregieren kann. Was daraus folgt, steht auf einem anderen Blatt. Viel wesentlicher ist heute, und da sind sich viele Beobachter einig, dass die Konservativen bei den kleinen Leuten, den Arbeitern und Angestellten auf eine nie dagewesene Weise punkten konnten. Sie sahen sich vom Labour-Establishment nicht mehr vertreten. Ein Signal, das alle Sozialdemokraten in Europa gehört haben dürften. Aus London meldet sich Stefan Lack.
Dem frisch gewählten Premierminister Großbritanniens Boris Johnson steht eine arbeitsreiche Woche bevor. Schon Dienstag kommt das Unterhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am Donnerstag wird die Queen's Speech erwartet, bei der die Monarchin die Regierungserklärung Johnsons vortragen wird. Laut einem Bericht der Sunday Times plant der neue Premier in den kommenden 5 Jahren Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 40 Milliarden Euro in das nationale Gesundheitssystem. Michael Gove, bislang Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, äußerte sich am Morgen in der BBC zu den Plänen der Regierung. Was wir erwarten können, ist, dass das nationale Gesundheitssystem als erstes und wichtigstes Thema im Fokus ist, wenn es um Innenpolitik geht. Wir müssen sicherstellen, dass es hier eine ordentliche Finanzierung gibt und wir die Gesetzgebung darauf ausrichten, dass es eine Finanzgarantie für das nationale Gesundheitssystem geben wird. Das ist das erste und wichtigste Thema. Aber auch der Norden Englands soll nach vorne gebracht werden. Mit über 100 Millionen Euro soll die dortige Infrastruktur, etwa Straßen, Brücken und Nahverkehr, modernisiert werden, so der Bericht der Sunday Times. Michael Gove unterstrich, wie wichtig es sei, dort zu investieren. Wir müssen sicherstellen, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten gleichmäßiger über das Land verteilt werden. Daher sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, aber auch die Verbesserung der Fähigkeiten und der Bildung, damit sich die Chancen angleichen. Mit Hochdruck arbeitet Boris Johnson an der Umgestaltung der Regierungsmannschaft, wie diverse Zeitungen berichten. Ministerien sollen zusammengelegt, der Beamtenapparat entschlackt werden. Get Brexit done, das zentrale Wahlkampfversprechen, bis zum 31. Januar aus der EU auszutreten, soll noch vom bisherigen britischen Kabinett durchgeführt werden. Die Abstimmung im Parlament ist für Freitag vorgesehen und gilt aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse als reine Formsache. Unterdessen wird die Kritik an Labour-Chef Jeremy Corbyn immer lauter. Erst 3 Tage nach der Wahl räumte er erstmals öffentlich ein, einen Teil der Verantwortung für das schlechteste Abschneiden seiner Partei seit 80 Jahren zu tragen. Corbyn betonte aber zugleich, Labour sei grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die Brexit-Diskussion habe diesmal den Wahlkampf überschattet. Zukünftig werde man wieder Wahlen gewinnen. Corbyn hat seinen Rücktritt für das Frühjahr 2020 angekündigt. Vielen Kritikern aus den eigenen Reihen ist das zu spät und zu wenig. Sie fordern eine programmatische Neuausrichtung. Corbyn solle sofort zurücktreten. Die populäre Labour-Politikerin Lisa Nandy erklärte heute in einer BBC-Polit-Talkshow ihre Bereitschaft zur Nachfolge. Die komplette Labour-Basis ist unter unseren Füßen weggebrochen. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Wähler, die bislang ihr Leben lang Labour gewählt haben und dann zu den Konservativen gewechselt sind, zurückholen. Dafür sei ein Neuanfang nötig. Allem Anschein nach unterschätzt Corbyn völlig den Unmut in seiner Partei. Beobachter gehen davon aus, dass der Druck auf ihn immer größer wird. Der Kampf um seine Nachfolge hat jedenfalls bereits begonnen.
Soweit Stefan Lark und wir blicken noch ganz kurz in die USA. Dort gab es eine kleine Überraschung, die vielleicht auch gar keine ist. Wegen des Impeachment-Verfahrens läuft ein demokratischer Abgeordneter des Repräsentantenhauses aus dem US-Bundesstaat New Jersey nun zu den Republikanern über. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass weitere demokratische Abgeordnete einen solchen Schritt gehen werden. Aus Washington erste Informationen von Arthur Landwehr.
Präsident Donald Trump hatte sich richtig Zeit für ihn genommen. Nun hat er den demokratischen Abgeordneten Jeff Van Drew anscheinend auf seiner Seite. Mehrere Mitarbeiter haben der Washington Post bestätigt, dass der Vertreter des Bundesstaates New Jersey zu den Republikanern im Repräsentantenhaus wechseln wird. Und dies noch vor der Abstimmung über das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Van Drew ist einer von 2 demokratischen Abgeordneten, die sich im Vorfeld offen gegen ein Impeachment ausgesprochen haben. Im liberalen New Jersey hatte das demokratische Wähler auf den Plan gerufen. Nach Umfragen will nur noch eine kleine Minderheit seine Wiederwahl, dies auch, weil sich Van Drew am rechten Rand der Partei positioniert hat. Demokraten werfen ihm nun vor, mit dem Parteiwechsel in einem sehr kritischen Moment nur seine politische Karriere retten zu wollen. Es gehört nämlich zu den großen Sorgen der Demokraten, dass es bei der Abstimmung zum Impeachment noch mehr Abweichler geben wird. Die, vornehmend aus konservativen Regionen, in denen der politische Kampf gegen Donald Trump nicht populär ist.
Soweit Arthur Landwehr. Und bei mir im Studio ist nun Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Zunächst mit der Bundesliga.
Genau, dort hat Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung nicht wieder zurückholen können. Seit gestern ist RB Leipzig ja Tabellenführer. Heute hätten die Gladbacher gewinnen müssen beim VfL Wolfsburg. Es wurde eine 1:2 Niederlage. Und wie schon am Donnerstag in der Europa League fällt der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Michael Augustin berichtet.
Der VfL Wolfsburg schlägt Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Matchwinner war Maximilian Arnold. Er traf in der Nachspielzeit mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Vorher waren die Gladbacher nicht imstande, den Ball aus dem eigenen 16-Meter-Raum herauszuköpfen. Es gab an der rechten Seite einen Einwurf. Der Wolfsburger Mabu warf den Ball in den Gladbacher Strafraum, aber sie konnten nicht klären. Arnold schoss den Ball ins Tor zum verdienten Heimsieg, denn die besseren Chancen hatte der VfL Wolfsburg. Die ersten beiden Treffer in der Anfangsviertelstunde. 1:0 Xaver Schlager, 1:1 Breel Embolo. Letztlich ein verdienter Heimsieg für Wolfsburg.
RB Leipzig also damit neuer Tabellenführer, Gladbach nun auf Platz 2. In der letzten Partie des Spieltags steht es zwischen Schalke und Frankfurt in der 36. Spielminute noch 0:0. Viele Jahre lang war auch der Hamburger SV Teil der ersten Liga. Nun kämpft der Verein darum, aufzusteigen. Das gestaltet sich aber schwieriger als erhofft. Auch heute in Sandhausen hat es nur zu einem Unentschieden gereicht. Stefan Kerstold.
Die Auswärtsserie ohne Sieg beim HSV geht weiter. Auch beim SV Sandhausen reicht es am Ende nur zu einem 1:1 Unentschieden, obwohl die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking über weite Strecken dominierte. Doch den ersten Treffer machte der SV Sandhausen. Zierow war kurz vor der Pause nach einer Ecke per Kopf erfolgreich. Nach Wiederbeginn bewahrte HSV-Keeper Heuer Fernandes sein Team sogar vor einem möglichen 0:2 Rückstand, als er den Schuss von Halimi abwehren konnte. Für den 1:1 Endstand sorgte dann eine Viertelstunde vor Schluss Lukas Hinter sehr, als er artistisch einen Schuss von Martin Harnik ins Tor ablenkte.
Stefan Kerstold aus Sandhausen. Die weiteren Ergebnisse: Nürnberg gegen Kiel 2:2 und Dresden verliert beim Debüt von Trainer Markus Kautschinski mit 0:3 gegen Osnabrück. Es ist ein ziemlich bitteres Heimspiel gewesen für die deutschen Skispringer gestern beim Teamwettbewerb im sächsischen Klingenthal. Nur Platz 6 für das Team, das Anfang des Jahres noch Weltmeister geworden ist. Heute stand dann der Einzelwettbewerb auf dem Programm. Thorsten vom Wegel.
Am Ende hatte der Wettergott ein Einsehen. Nach viel Wind am Samstag und jeder Menge Regen am dritten Advent schloss Petrus pünktlich zum Wettkampfbeginn seine Schleusen. Und die Springer dankten es mit einer formidablen Flugshow, bei der am Ende Riroyo Kobayashi aus Japan die Nase vorn hatte, Stefan Kraft aus Österreich und der Norweger Marius Lindvik kamen auf die Plätze. Mehr als 4000 Zuschauer, die trotz der miserablen Bedingungen den Weg an die Schanze gefunden hatten, dankten es und freuten sich zudem über die ansteigende Form der DSV-Adler. Bei denen ist der diesmal fünftplatzierte Karl Geiger ja gegenwärtig der Vorflieger, doch auch die Formkurve von Markus Eisenbichler und Stefan Laie zeigt nach oben. Insbesondere im Finaldurchgang konnten die beiden überzeugen und Laie stellte erleichtert fest.
Ich glaube, die Sprünge jetzt im zweiten Durchgang vom Eisai und von mir, die waren gut und ja, das bringt einfach wieder Freude ins ganze Team dann.
Die Plätze 15 und 17 sind natürlich noch ausbaufähig, aber bis zur Tournee ist ja noch ein wenig Zeit. Auch für Richard Freitag, der immer noch nach seiner Form sucht und ausgerechnet beim Heimspiel den Finaldurchgang verpasste. Letzte Station vor der Vierschanzentournee ist am kommenden Wochenende Engelberg. Bestätigen die Deutschen dort als Team ihren Aufwärtstrend, können Weihnachten und der Jahreshöhepunkt der Skispringer kommen.
Und die Biathletinnen und Biathleten, die schießen und laufen an diesem Wochenende in Hochfilzen. Und es ist heute ein bisschen besser gelaufen als in den vergangenen Tagen, berichtet André Siems.
Die 4x7,5 Kilometer Staffel hatte einen hervorragenden zweiten Platz erkämpft und erst auf den letzten Metern noch Norwegen vorbeiziehen lassen müssen. Philipp Horn, Johannes Kühn, Arndt Peiffer und Benedikt Doll lagen sogar lange Zeit ganz vorne. Das komplette Quartett hat toll geschossen und war auch in der Loipe sehr schnell unterwegs. Doll musste sich ganz am Ende allerdings noch dem starken Norweger Johannes Tinjes Bø geschlagen geben. Frankreich wurde Dritter. Versöhnliches Ende auch im Verfolgungsrennen der Frauen. Vanessa Hinz hat 30 Plätze aufgeholt und kam als gute Zwölfte ins Ziel, auch dank einer konzentrierten Schießleistung. Der Sieg ging an Tyril Eckhoff aus Norwegen. Die anderen Deutschen kamen nicht unter die besten 30.
André Siems aus Hochfilzen. Und bei der Handball-WM der Frauen hat die Niederlande den Titel geholt. Im Finale bezwangen sie Spanien mit 30:29. Mehr zum deutschen Abschneiden dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Danke Maximilian Rieger für Neues aus dem Sport und damit gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk am dritten Advent zu Ende. Mein Name ist Detlef Karg. Ich sage danke für Ihr Interesse.